Wir hören den Predigttext, der der Predigt von Pastor Andreas Schäfer heute zugrunde liegt, und zwar aus Matthäus 8, die Verse 14 bis 17. Und Jesus kam in das Haus des Petrus und sah, dass dessen Schwiegermutter zu Bett lag und hatte das Fieber. Da ergriff er ihre Hand und das Fieber verließ sie, und sie stand auf und diente ihm. Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Lieber Vater, wir danken dir für dein Durchtragen und Bewahren in der vergangenen Woche durch Höhen und Tiefen. Und Herr Jesus, du hast die Hand der Schwiegermutter des Petrus ergriffen. Sie wurde augenblicklich geheilt und sie stand auf und diente dir. Es ist unsere tiefe Sehnsucht, dass du auch unsere Hand ergreifst, dass du an der einen oder anderen Stelle nach deinem Willen auch Heilung schenkst. Aber wir bitten dich noch um weit mehr, dass du das heilst, was die Sünde in unserem Leben kaputt gemacht hast. Hier hat sich auch das Wort des Propheten erfüllt. Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Und das Prophetenwort geht weiter. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber um unserer Missetat willen ist er verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und wir möchten es beten mit dem Liederdichter. Ach mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte, und wenn dein Blut nicht für die Sünder rede, wo soll ich, Ärmster unter den Elenden, mich sonst hinwenden? Ich wüsste nicht, wo ich vor Jammer bliebe, denn wo ist solch ein Herz wie deins voll Liebe? Du bist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine. Hättest du dich nicht zuerst an mich gehangen, ich wär von selbst dich wohl nicht suchen gegangen. Du suchtest mich und nahmst mich mit Erbarmen in deine Arme. Nun danke ich dir vom Grunde meiner Seelen, dass du nach deinem ewigen Erwählen auch mich zu deiner Kreuzgemeine brachtest und selig machtest. Herr Jesus, rede bitte ganz neu an diesem Morgen zu uns und gebrauche Andreas Schäfer in deiner Vollmacht dazu. Amen.
Das Ziel, dem diese Erzählungen in Matthäus 8 dienen, besteht einzig darin, dass der auf Jesus gerichtete Glaube entsteht. Mit dem Zitat haben wir vor einigen Sonntagen begonnen, Matthäus 8 zu lesen. Das Ziel, dem diese Erzählungen dienen, besteht einzig darin, dass der auf Jesus gerichtete Glaube entsteht. Auch heute Morgen. Wenn wir heute Morgen diese beiden Verse der Heilung des Schwiegermutter des Petrus lesen, dann besteht das Ziel dieser Erzählung darin, dass der auf Jesus gerichtete Glaube entsteht. Wie gelingt das? Wie kann das Jesus hinkriegen? Er macht das so verschieden. Und er gebraucht die unterschiedlichsten Personen in seinem Wort und die unterschiedlichsten Verpackungen, um das eine Ziel zu erreichen, dass der auf Jesus gerichtete Glaube entsteht. Hier macht er es, indem sein Bote, der Matthäus, von ihm so gelenkt wird, dass er den sowieso schon ganz, ganz kurzen Bericht der Heilung der Schwiegermutter des Petrus, wie wir ihn im Markus- und im Lukas-Evangelium ja auch schon ganz kurz haben, nochmal kürzt. Und wenn man kürzt und kürzt und kürzt und dann nochmal die Kürzung, dann kriegt man das letzte Konzentrat von allem. Und das letzte Konzentrat haben Sie in diesen beiden Versen. Eine Heilungsgeschichte in zwei Versen. Noch knapper geht nicht. Noch kürzer geht nicht. Matthäus, das ist der Mann der Skizze. Das ist nicht der, der ihnen blumig ein volles Bild ausmalt, eine Art Aquarell mit allen Schattierungen. Das ist der Mann mit 3-4 Strichen ganz viel ausdrücken kann. Und er schafft es tatsächlich, dass wir mit dem Lesen dieser beiden Verse tatsächlich eine Konzentration, eine Fokussierung, eine Zurückführung auf das Elementare, auf das Eigentliche, auf das Letzte, das Wichtige, Zentrale, Unverzichtbare hinkriegen. Und wenn ich schon sage, denke ich, nein, das ist falsch formuliert. Wir kriegen dadurch eine Konzentration auf den Eigentlichen, auf den es wirklich ankommt, auf den der ganze Fokus liegt. Sie kriegen eine Konzentration auf Jesus. Jesus leuchtet umso heller, je klarer die Skizze. Und die Skizze, die ist hier eindrucksvoll. Jesus soll auftreten. Jesus soll auftreten. Denn wir brauchen das. Wir brauchen das immer und immer und immer und immer wieder, dass unser Bild von Jesus sich nicht speist aus dem, was in unserem Kopf abläuft allein. Oder aus dem, was wir so denken und meinen, was man so um uns herum hört. Oder was in irgendeiner Art und Weise uns erfahrbar wird in unserem Leben. Das ist immer die Ableitung. Und die hat immer schon Verluste, Verunreinigungen, Unklarheiten, Verschiebungen durch ihr Denken, durch die Erfahrung, durch ihr Herz. So, wir brauchen immer wieder das Original. Deswegen sammeln wir uns um sein Wort, um unser Jesusbild, unsere Jesusquelle am Original wieder zu füllen, an dem, was er uns sagt, unter anderem in diesen beiden Versen. Und dann, wenn wir Jesus wieder klar sehen, geistlich klar sehen, von der Quelle her klar sehen, dann speist das auch wieder unser Denken, unser Herz, unsere Hände und Füße, unsere Erfahrung, alles, was dazugehört. Aber wir müssen immer, immer wieder zurück zum Original, immer wieder zurück zur Quelle, immer wieder zurück zu dem, was er uns sagt, wie er ist. Und das sagt er uns ausschließlich in der Reinform, in seinem Wort. Da sehen wir, wie Jesus ist. So ist Jesus. Ach, so ist Jesus. Verstehen Sie? Ach, so ist Jesus. So wie da. Das ist Jesus. Wie Sie ihn gerade denken oder wie Sie ihn empfinden oder wie Sie ihn erlebt und nicht erlebt haben, das ist jetzt nicht die erste Priorität. So ist Jesus. Und von dem, wie Jesus ist, leiten Sie es in Ihren Kopf, in Ihr Herz, in Ihre Hände und Ihre Füße und Ihr Leben. So ist Jesus. Wie ist er denn? Wie ist er denn? Wie ist denn Jesus bei der Heilung der Schwiegermutter des Petrus? Wie ist er denn? Ach, zuallererst ist er so, dass man sagen kann, wenn vieles bei uns fehlt und doch alles da ist, dann ist Jesus da. Haben Sie es? Wenn vieles bei uns fehlt und doch alles da ist, dann ist Jesus da. Klar, man liest für so eine Predigt eine Menge kluger Bücher und ein kluges Buch, ich habe es extra nachgezählt für Sie, hat für die Heilung der Schwiegermutter des Petrus sage und schreibe 12 Zeilen Auslegung gebraucht. Das ist echt überschaubar. 12 Zeilen Auslegung, mehr war dem Autor die Schwiegermutter nicht wert. Also auf jeden Fall, diese 12 Zeilen haben aber 5-mal das Verb es fehlt. Es fehlt. Also, freilich fehlt, hier fehlt, so fehlt auch, endlich fehlt, da alles fehlt. Aha. Und das hat mich nervös gemacht. Das heißt, der Autor hat den ganzen Text eigentlich nur aufgelistet von der Seite, was alles fehlt, was seiner Meinung nach einer richtig guten, schönen, ausführlichen, klaren, reichen Heilungsgeschichte alles drin sein muss. Das fehlt hier alles. Er hat dann ganz am Ende die Kurve noch gekriegt. Aber davor hat er in den ersten 10 Versen nur 10 Zeilen nur aufgelistet, was seiner Meinung nach alles fehlt. Es fehlt so vieles bei der Geschichte der Schwiegermutter des Petrus, so vieles. Zuerst fehlt mal Name. Das ist ganz wichtig in der Bibel, wenn schon nicht mal mehr Name genannt wird, dann ist das sowieso alles aus. Wenn man nur noch über seine Beziehung oder seine Funktion da mitläuft, wir wissen ja nur eben durch den Petrus, dass das eben Schwiegermutter und so war, okay, der richtige Name fehlt. Und die Verwandtschaftsbeziehung, das heißt, sie hat keinen Extrakontakt, sondern nur über die Schiene, über ihren Schwiegersohn, klappt das überhaupt? Und außerdem, wir haben gar keine eigene Glaubensabsicht erkennbar bei der Frau. Geschweige denn, dass sie mal sich vernünftig äußert, die sagt gar nichts. Die bittet nicht, die fällt nicht vor ihm nieder oder sonst irgendwas, was wir doch alles so kennen und lieben aus den Geschichten. Alles Fehlanzeige. Und umgekehrt auch wie armselig. Es gibt kein richtiges Gebet um Heilung und nicht mal ein Dankewort, gar nichts. Es ist ein richtig mageres Stück, was wir hier vor uns haben. Es fehlt so vieles. So vieles fehlt. Wissen Sie, wie soll ich das erklären? Unser Familienauto ist in die Jahre gekommen. Das haben wir in den letzten Tagen immer mal thematisiert zu Hause. Da fehlt vieles. Da fehlt mal ein Knopf und irgendwas funktioniert nicht mehr. Und manches ist ein bisschen auch schon abgeschraubt. Und da fehlt mal eine Plastikverschalung und sonst irgendwas. Und na gut, es sind auch in den letzten Jahren die Anzahl der Fahrer um 150% dazugekommen. Das hat das Ding ja auch nicht gerade verbessert, die Lebenszeit dieses Fahrzeugs. Aber auf jeden Fall ist es nicht, nur verstehen Sie, das sind ja alles Kleinkram. Aber wenn ich jetzt sagen würde, also unser Auto hat leider nur noch 3 Räder und der Motor ist auch nicht mehr da. Und aber sonst ist es echt noch gut, dann würden Sie sagen, das geht nicht, das geht nicht, das kann nicht funktionieren. Verstehen Sie, es gibt Sachen, da macht es nichts aus, wenn es fehlt. Und es gibt Sachen, da ist wirklich elementar, wenn das fehlt. Und es gibt in unserem Leben und unserer Jesus-Beziehung so viele Dinge, wo wir denken, Herr Jesus, das kann mit dir und mir überhaupt nicht funktionieren. Da fehlt so vieles. Kennen Sie das nicht aus Ihrem Leben, dass Sie sagen, es fehlt so vieles? Ich stehe doch nicht vor Jesus und sage, Herr Jesus, es ist alles da. Sondern umgekehrt, wir stehen doch da und sagen, es fehlt so vieles. Und wenn so vieles fehlt, wie soll das funktionieren? Und dann kommen wir mit unserer Fehlerliste. Kennen Sie Ihre Fehlerliste? Ah, wir wären gerne so anders vor Jesus. Wir würden gerne in den Spiegel schauen und sagen, ja, heute, Herr, stimmt alles. So sehe ich mich gerne. Es ist alles okay. Meine geistlich-religiöse Disposition stimmt. Heute kann das funktionieren mit der stillen Zeit. Ich bin innerlich ausgewogen, eingestimmt auf eine Lobpreiszeit. Kurz einige Herausforderungen von dir und dann gehe ich den Weg des Gehorsams. Das klappt wunderbar heute, Herr. Verstehen Sie? Das, so wären wir gerne. Und wir würden gerne zurückblicken auf einen langen Weg der Heiligung hinter uns, mit vielen Erfolgen und Gotteserfahrungen vor uns. Und dann kommen wir an und sagen, Herr, das stimmt alles bei mir nicht. Es stimmt alles nicht. Ich entspreche gar nicht meinem Bild. Gestochen, scharf, vierfarbig, eindrücklich, Cover geeignet für jede evangelikale Medienbranche. Sonst fehlt so viel. Und dann kommt die Fremdbeurteilung dazu und dann kommt die Liste. Kennen Sie nicht Ihre Liste, Ihre Fehlerliste? Lass Ihnen gehen wie dieser Frau. Ich habe keinen großen Namen. Ach, wir haben es gestern wieder erlebt, wenn so viele Personen das Haus hindurchfluten. Das ist ja was Faszinierendes auf der einen Seite, aber man ist aber auch leicht chronisch überfordert. Insbesondere mit seinen Dateien. Da kommen Gesichter, die kannte man. Da hat man gesprochen hier im Haus und die kommen auf einen zu. Und ich verstehe das ja auch. Und wenn ich dann sie anschaue, denke ich, da war was. Lange her, aber da war irgendwas, ein Gespräch, irgendeine Erfahrung und ist aber weg und das merken wir natürlich auch auf der anderen Seite, dann merke ich, es fehlt, ist alles nicht da, ich habe keinen großen Namen, das rauscht weg, ich habe auch vielleicht auch nicht das große Vertrauen zur Zeit, ich kann das nicht einbringen, dass ich sage, Herr, ich glaube wie Abraham, ich stehe vor dir wie die großen David und wie sie alle heißen, sondern sie sind vielleicht da mit ihrer Fehler, sagen, ich bin so verzagt, so verzweifelt, das ist alles nicht so das Wahre. Mich zurück auf die vergangene Woche, Herr, was war das denn? Störungsanzeigen ohne Ende. Ich fühle mich gar nicht in der richtigen Stimmung, dass du das alles hinkriegen kannst. Ich bin vielleicht zu müde. Ich bin vielleicht voll von irgendwas. Oh, diese Fehlerliste, kennen Sie sie nicht? Kennen Sie sie nicht, Ihre Fehlerliste? Und diese Fehlerliste bewirkt, dass Sie denken, dann wird Jesus auch nichts tun. Erst, wenn wir diese Fehlerliste abgearbeitet haben, nicht wahr? Erst, wenn alles stimmt, erst, wenn wir top sind, erst, wenn wir unsere innere To-Do-Liste abgearbeitet haben, dann wird er kommen, dann ist er sicherlich auch bereit, auch uns was zu tun. Und deswegen verstehen Sie es mit mir, warum diese Geschichte so wunderbar ist. Da fehlt so viel. Da fehlt so viel bei dieser Frau in dieser Geschichte. Ich werde nicht erst auf einen anderen Level hochgebeamt, damit ein Jesus in mein Leben hineinkommt. Ich muss erst meine Glaubensmaske so austariert haben, dass er sich mir zuwendet. Ich muss nicht erst diese Heiligungsschritte alle vollzogen haben, bis ich überhaupt in mein Gebäude hineintraut. Sondern das ist ja gerade das Besondere an diesem Text, dass es einfach heißt, und Jesus kam in das Haus der Schwiegermutter des Petrus. Obwohl doch so viel fehlt. das ist das Wunderbare, dass Jesus das macht. Es gehört zu diesen Entdeckungen. Sie kennen auch so Bibeltexte, wo Sie schon x-mal gelesen haben und dann plötzlich ist so wie, als ob ein Zahnrad ein Zacken weitergeht. Es gibt ja noch viele weitere Zahnräder, aber für Sie geht es dann einen Zahnrad weiter. Das habe ich ja noch gar nicht so für mich gelesen. Und so ging es mir vor einer Reihe von Monaten, als ich wieder mal gelesen habe, was Gott durch den Propheten Jesaja in Jesaja 57, Vers 15 sagt. Da heißt es, so spricht der Hohe und der Erhabene, so spricht der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Also bei der Einleitung, nicht wahr, da schrumpfen Sie und ich ja schon runter, nicht wahr? Da ist schon alles klar, wo er ist und wo Sie sind. So spricht der Hohe und der Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Ja, das kann ich absolut verstehen, Herr. Das kann ich absolut verstehen. Da gehörst du hin. Und jetzt gibt Gott einen zweiten Wohnort von sich an. Einen zweiten Wohnort. Und der zweite Wohnort Gottes heißt, und ich wohne bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf das ich erquicke, den Geist, der gedemütigt und das Herz, der zerschlagen. Ah, das passt doch nicht. Wenn er schon irgendwo noch einen zweiten Wohnort hat, dann bei den Guten, bei den Heiligen, bei den Gerechten, bei denen, die fertig sind, bei denen es stimmt, aber doch nicht bei mir mit meiner Fehlerliste. Doch. Doch, das ist der zweite Wohnort. Der lebendige Gott wohnt in der Höhe und wohnt im Heiligtum und wohnt mitten mit ihnen in ihrer Fehlerliste. Und er lässt es sich nicht nehmen, in das Haus der Schwiegermutter des Petrus zu kommen, inklusive Fehlerliste. Lassen Sie sich das nicht nehmen, diesen Trost nehmen, der drin steht, als ob der Höchste nur dann käme oder zu denen käme, bei denen aus Ihrer Sicht natürlich es perfekt und stimmig und rund und heilig und gut ist. Sondern er kommt gerade da hinein, wo ich sage, Herr, die Fehlerlist ist elendlang und ich werde sie nicht abbauen können. Und Gott sagt, ich wohne genau da. Ich wohne genau da. Das war's doch. Das vergessen wir nur, wir vergessen das. Das war's doch, warum Menschen zum Glauben an Jesus gekommen sind. Warum sind den Menschen Christen geworden, rein aus einer menschlichen Perspektive gesprochen? Es waren doch die Personen mit ihrer langen Fehlerliste, die besonders gern zu Jesus kamen. Weil sie gemerkt haben, bei dem kann man inklusive Fehlerliste ankommen. Bei dem braucht man keine Vorleistungen, die ich sowieso nicht zu leisten vermag, sondern der kommt tatsächlich in die Fehlerliste rein und kümmert sich sogar noch um diese Fehlerliste. Deswegen ist ja diese Frau vom Jakobsbrunnen, Johannes 4, so eigenartig fasziniert von diesem Typen, der da auf dem Brunnenrand sitzt und tastet sich einem interessanten Gespräch davor, bis sie begreift, das ist der Messias. Und der Messias hält's bei mir aus. Bei mir, obwohl er bestens Bescheid weiß über meine ganz krude Biografie, die ich drauf habe. Das hat diese Frau zutiefst fasziniert. Oder was glauben Sie, was das war, warum Jesus im Beispiel vom Pharisäer und Zöllner auf den Zöllner hinweist und sagt, der traute dich mal die Augen zu erheben, weil er eben ein Gott ist, der in der Höhe und der Erhabene im Heiligtum wohnt und dann begreifen kann, wenn ich sagen darf, Herr, sei mir Sünder gnädig, dann wohnt er auch bei mir. Der wohnt in meiner Fehlerliste drin. Was war das denn? Warum ein Zachäus, der kleine Dicke, da vom Baum runterrutscht und nicht in deiner alten Biografie bleibt? Weil er was gespürt hat davon, bei dem kann ich so sein, wie ich bin, inklusive meiner ganzen Ecken und Kanten mit all dem, was mich so schwierig und so kompliziert und so ungereimt macht. Und dann merken wir etwas von diesem Schönen, aber das ist bei vielen von uns anerkannt, ja natürlich, und dann sagen wir, dann sind wir drin. Aber das ist aber auch gut, nicht wahr? Jetzt sind wir Christen, jetzt muss stimmen. Und sind wir ein paar Jahre Christen und merken, wir kriegen unsere Fehlerliste gar nicht kürzer. die wird ja immer länger. Wir dachten, wir kriegen die in den Griff. Das wird optimiert. Und merken, nein, ich stehe da in meiner Fehlerliste. Und dann kommt das, dass ich manchmal denke, dann wird es auch nichts. Dann wird es auch nichts. Und jetzt sagt uns diese Geschichte, es wird was. Es wird was. Es wird was, weil das gilt, wenn vieles bei uns fehlt und doch alles da ist, dann ist ja wohl einer da. Dann ist Jesus da. Und dann tritt Jesus in unsere Lebenslage mit der Fehlerliste hinein. Mensch, das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung. Und wenn Sie in diesen Tagen an der einen oder anderen Stelle, und das wird für etwa 99% von uns der Fall sein, wenn Sie in diesen Tagen an irgendeiner anderen Stelle denken, meine Fehlerliste ist echt mächtig, da kann es jetzt ja keine Jesus-Begegnung geben, dann denken Sie an die Schwiegermutter des Petrus. Da kam er einfach rein, obwohl so vieles fehlte. Und dann gilt das Zweite, dass man an Jesus, an diesem Jesus hier sieht, wenn einer ohne Worte einfach alles für einen macht, dann ist Jesus da. Wenn einer ohne Worte einfach alles für einen macht, dann ist Jesus da. Wir haben ja hier überhaupt keinen Satz. Bei den Parallelberichten haben wir zumindest den Hinweis, dass die Jünger auf die Schwiegermutter aufmerksam gemacht haben und dass es offensichtlich auch ein Wort von Jesus gegeben haben muss. Aber Matthäus blendet alle wörtliche Rede, alles, auch indirekte Rede, alles aus. Es findet kein Wort statt. Aber es war nicht wortlos. Nein. Es war in diesem Sinn auch keine Sprachlosigkeit da. Nein. Es fand ja eine ganz eigene Sprache statt. Hier wurde geredet. Mann, was wurde hier geredet? Aber Sie wissen, es gibt eine unterschiedliche Art von Sprache. Natürlich kann ich die Akustik vermitteln, mit all ihren Variationen, selbstverständlich. Aber es ist auch so, dass man, ohne dass man was sagt, unglaublich viel sagen kann. Das wissen Sie auch. Und hier wurde ja unglaublich viel gesagt. Sehen Sie nicht, was hier gesagt wurde? Jesus sah, Jesus kam, Jesus ergriff. Boah, wenn das nicht genug ist, aber mehr brauchen wir nicht. Jesus kam, Jesus sah, Jesus ergriff. Wunderbar. Was ist das denn für eine Sprache? Das ist eine ganz wunderschöne Sprache, die abläuft. Die Sprache, die abläuft, zeigt eine, was ist das denn? Das ist eine Mühelosigkeit von Jesus. Das ist eine Selbstverständlichkeit von Jesus. Das ist ein quasi nebenbei von Jesus. Ein unspektakuläres Kommen, Sehen, Handeln. Das findet so untheatralisch, so normal statt. Da gibt es gar keine besondere Ekstase, keinen besonderen Rahmen, kein Riesengebäude. Das war so. Was ist das denn? Der scheint tatsächlich da einfach zu Hause zu sein. Wissen Sie, ich weiß nicht, ist ja ein Unterschied, ob man sie zu Hause erlebt, unbeobachtet, oder ob sie in einem öffentlichen Raum sind. Das sind ja Welten dazwischen. Das wissen Sie selber. Welten dazwischen. Und hier erleben wir Jesus im häuslichen Umfeld. Und in diesem häuslichen Umfeld ist er einfach da, ist einfach mit dabei und macht das da, was man so macht. Ich erkläre es Ihnen. Stellen Sie vor, ich würde Sie besuchen. So, ich komme rein und dann ziehe ich mir erstmal die Jacke aus, die Schuhe aus, gehe in die Küche, hole mir was zu trinken, gucke, was im Kühlschrank ist und Sie werden langsam nervös, nicht wahr? Ja. Aber dabei bleibt es nicht. Ich gehe weiter und denke, ich schaue mal, was ich gerade noch im Schlafzimmer bei Ihnen finde. Gehe in einen Aktenschrank, guck mal, was in Ihrem Portemonnaie drin ist. Dann würden Sie nervös werden. Sie würden sagen, also, hör mal, das ist ja mein Zuhause. Sag, ja, ich bin ja hier auch zu Hause. Das ist es. Jesus kommt da rein. Es gibt keine förmliche Begrüßung. Guten Tag, Schwiegermutter. Oder darf ich mal reinkommen? Nehmen Sie bitte Platz. Verstehen Sie? Es ist kein Gast. Er gehört einfach dahin. Er gehört dahin. Er gehört dahin. Der ist da einfach zu Hause. Und das ist der Unterschied zu den Versen nachkommen. Danach war er nicht mehr zu Hause. Danach war er der Messias. Der auftritt und mit dem Wort aus Jesaja entsprechende Heilungen durchführte. Am Abend war Einsatz, da war Auftritt. Nicht wahr? Ich sag's mal so. Das war, Das war privat. Das war Familie. Ein Ausleger macht darauf aufmerksam, dass man deswegen der Matthäus auch bewusst den Gemeindenamen nennt. Er sagt nicht Simon, er sagt Petrus. Das ist der Gemeindenamen, das ist der Familiennamen. Die neue Familie wird hier sichtbar. Und wer gehört in die Mitte dieser neuen Familie? Wer ist nicht nur zu Besuch? Wer ist nicht fremd? Wer ist nicht nur sporadisch da? Sondern wer gehört offensichtlich ganz selbstverständlich da hinein? Jesus, der ist einfach dabei. Ach, das ist das Neue, dass er einfach Jesus mit dabei ist. Ist einfach da. Und verstehen Sie, da macht er nicht viel Worte. Der sieht, die ist krank, die braucht Hilfe. Da wird das eben gemacht, da wird kein Vortrag draus gemacht. Der handelt einfach. Und da gehört jetzt Jesus hin. Jesus gehört mitten in mein Zuhause. Und für die Seinen macht er alles. Das ist das doch, was wir gelernt haben bei Jesus. Dass er eben nicht nur mal eine Fieberkurve senken kann, das ist auch wunderbar. Sondern dass das geschieht, was wir vorher im Eingangsgebet gehört haben, da macht er alles. Für seine Leute macht er alles. Da geht er sogar ans Kreuz, wenn es sein muss. Er lässt sein Leben, Johannes 10, für die Schafe. Das ist die Liebe, Johannes 15, des Freundes, dass er sein Leben lässt. Für die macht er alles. Römer 8. Hat Gott nicht in Christus alles getan? Wie sollte er uns mit ihm jetzt nicht alles schenken? Er hat doch schon alles investiert. Er hat doch schon gezeigt, dass er alles hingekriegt hat. Da macht er alles. Oh, die haben es gut. Mensch, die Leute, die haben es richtig gut, die nicht nur mal abends vorbeikommen und sich ihre Heilung abholen. Sondern die haben es gut, die diesen Jesus einfach mit im Haus, mit im Leben haben, in ihrer Existenz haben. Einfach so. Ach, ich weiß, sie spüren das mit mir. Ich weiß, das kann so schnell so flapsig, so banal, so blüschig, so leer werden. Jesus in meinem Haus. Und dann. Aber natürlich haben wir eine ganze Reihe Texte in der Bibel, die uns das nahelegen. Was ist das denn, wenn Paulus uns sagt, wir dürfen jetzt diesen Gott, den der durch Jesus in uns wohnt, anrufen durch den Geist, der in uns Wohnung genommen hat. Aber, lieber Vater, was ist das denn anderes als eine unglaubliche, kaum auszuhaltende Nähe vom lebendigen Gott, vom Hohen und Erhabenen in meinem kleinen Leben? Dann ist er da. Aber verstehen Sie, das ist ja das, was wir miteinander lernen und wir lernen das ja recht mühsam, dass der dann wirklich da ist und dann ist er auch nicht nur eine Dekoration. Der hängt auch nicht nur irgendwo rum als Bibelvers. Der ist auch nicht nur einfach wieder abzuschieben in ein Zimmer, dann ist er aber auch wirklich da. Und das ist ja gerade die Erfahrung, die viele von uns machen. Auf der einen Seite, wunderbar, er ist da, aber dann ist er aber auch da. Und dann fuhrwerkt er in meinem Leben rum und man denkt, ja, aber. Und ich bin jetzt da. Und wenn ich da bin, dann auch ganz. Und dann mischt er meine Termine auf und meine Themen und meine Taten und tausend andere Dinge, wo er einfach dann mitrudert und mitmacht. Und man begreift das langsam, der ist wirklich da. Und zwar als Subjekt, nicht zu steuern von mir, ganz schlecht zu steuern von mir. Der nimmt sich ein Recht heraus, dass man klar denken könnte, das wäre der Chef. Ach ja, das ist er ja auch. Und das ist zu lernen. Johannes 2, Hochzeit zu Kana. Sie haben keinen Wein mehr, sagt seine Mutter. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Gut, klare Ansage, nicht wahr? Der ist da. Und er kommt zum richtigen Zeitpunkt und dann füllt er die Krüge, verwandelt sie in den besten Wein. Der ist da. Johannes 11. Wenn du da gewesen wärst, Herr,
dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Martha Maria.
Und Jesus sagt, ich bin mit Absicht etwas später gekommen, damit das Wunder etwas größer wird. Nur Krankenheilung hatte ich nicht drauf. Es ging um mehr. Ihr solltet die Herrlichkeit Gottes sehen. Rollt den Stein weg. Lazarus, komm heraus. Ach, der bestimmt das Haus. Der bestimmt so das Haus, dass sie bei Jesus in ihrem eigenen Haus plötzlich eine andere Rolle kriegen. Denn welche Rolle gibt ihnen Jesus in ihrem Haus? Die Rolle vom Knecht. Türhüter. Das tun, was der Hausherr wünscht, das getan wird. Und das zu lernen, das ist Nachfolge. Und das lernen zu dürfen und das als das größte Geschenk überhaupt zu begreifen, das ist es. Der ist einfach da. Und einer unglaublichen Autorität sinkt die Fieberkurve inklusive aller Schwachheit, kann die Frau aufstehen. Er kann das tun, er kann das machen. Es ist seine Fürsorge, es ist seine Verantwortung. Mensch, das ist das Glück. Das ist das Glück, dass der da ist. Und warum er da ist, das spüren wir, je länger wir leben. Weil es seine Familie ist und weil er diese seine Familie lebt. Er lebt sie. Wie ist Jesus hinter der Geschichte? Er ist so, dass wir begreifen, wenn bei uns alles fehlt und doch alles da ist, dann ist Jesus da. Und wenn ohne Worte einer alles für uns macht, dann muss Jesus da sein. Und er ist so da, dass man sagen kann, dann bleibt für uns nur noch eine Antwort. Es bleibt für uns nur noch eine Antwort. Mann, was ist das gut bei Matthäus? Was ist der einzige Satz der Schwiegermutter des Petrus? Der einzige Satz. Und sie diente ihm. Punkt. Das war's. Und sie diente ihm. Da hat doch Jesus eine neue Diakonin gewonnen. Das Wort steht da im griechischen Text. Da hat doch Jesus eine neue Diakonin gewonnen. Die anderen Texte machen aus dem Singular ein Plural. Und sie diente ihnen. Ja, sicher. So läuft es ja meistens. Dass wir anderen Menschen dienen und das tun, weil wir ihm dienen. Aber hier wird die Reihenform uns in Matthäus beschrieben. Und der Reihenform heißt ganz schlicht und einfach. Und sie diente ihm. Ach, das ist so schön. Das kommt dir ja überhaupt nicht moralisch. Das kommt dir ja gar nicht in dieser Mitarbeiterplanungsziffer. Nach dem Motto, wir brauchen noch 5, die helfen und so. Das kommt gar nicht in diesem strategischen, dramatischen, all dem, was so dazugehört. Das kommt so ganz anders. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema der Gemeinde Jesu an dieser Stelle. Und dieser Satz ist ein Schlüsselsatz. Und dieser Text ist ein Schlüsseltext, das zu begreifen, das zu erfassen, für Einzelne der Gemeinde, auch für Gemeindeleitungen, das zu erfassen. Was hier abgeht, ist ganz wesentlich. Wie läuft das mit dem Dienst? Und dann rauschen wir in diese Mitarbeiterkonzeption hinein und in diese Schulungsprogramme und diese Appellstrukturen und Handlungsanweisungen und neue Motivationsschübe und wieder neu aufputschen zu irgendwelchen neuen Taten und Schulungen und Gedöns und Gemache und schaffen es nicht. Und es geht Ihnen so und es geht mir so, dass wenn man so ein paar Jahre und Jahrzehnte im Rennen war, man lieben Menschen auch im ganzen Lager der christlichen Szene, auch in unserem Land sagen möchte, hört doch endlich auf damit und verschont uns mit diesen ganzen Programmen, durch die ihr uns durchpeitscht und am Ende ausgelutscht hängen lasst, weil es so nicht funktioniert. So werden Menschen nicht zur Nachfolge geführt. So werden sie nicht zu guten Mitarbeitern. So werden sie nicht zu Dienern von Jesus. Da könnt ihr noch so viel coachen und machen, was ihr wollt. Ihr schafft es nicht. Es gibt nur einen einzigen Weg. Einen einzigen Weg, wie ein Mensch zu dem Satz kommt, der hier steht. Nur einen Weg, auch innerhalb der La Höhe. Ein Mensch muss Jesus sehen.
Und wenn ein Mensch Jesus begegnet, dann können Sie alle Schulungsprogramme in den Schredder werfen. Dann können Sie alle Motivationsbücher an den Nagel hängen. Dann brauchen Sie ganz viele Dinge überhaupt nicht mehr. Weil wir von dem einen leben, dass wir Jesus gesehen haben. Und zu einem Menschen müssen Sie auch nicht sagen, tu doch mal was für Jesus. Das müssen Sie nicht. Weil er aus dem einen antwortet, eine Antwort des Herzens hat und sie diente ihm, mehr nicht. So normal, so schlicht, so undramatisch, so schön, so ohne Ausschuss und ohne Komitee und ohne Strategie. Einfach nur warum? Weil diese Frau Jesus erlebt hat. Zeig uns Jesus. Und wir folgen ihm und dienen ihm. So einfach, und glauben Sie mir, wirklich, so einfach ist es. Zeig uns Jesus. Und der Mensch bleibt nicht tatenlos. Zeig uns Jesus. Dass ein Stückchen unser Herz berührt wird von diesem Meister, König und Herr. Und wir werden ihm dienen. So läuft's. So läuft's. Und wenn in ihrer Nachfolge mühsam wird und wenn in ihr Dienst sauer wird und wenn in ihre Mandate den Atem abschnüren, und wenn Sie nicht mehr wissen, wie Sie den Montagmorgen erreichen sollen, dann helfen Ihnen keine Appelle. Dann hilft Ihnen nur eins, dass Sie sich Jesus angucken. Dass Ihnen Jesus sagt, ich bin dabei. Und ich stehe in deinem Leben. Ich bin mitten in deiner Fehlerliste. Und ich bin zu allen Handlungen und Taten fähig. Und ich trage dich, wie ich dich immer trug. Und wenn Sie Jesus wieder ansehen, dann kommt aus ihrem Leben, ich weiß, es ist gefährlich, aber sag's trotzdem, automatisch der Satz, und sie diente ihm. Automatisch. Nehmen wir es doch an, entlasten wir uns doch selber, legen wir doch auf andere nicht das Joch der Appelle, der moralischen Aufwendungen, der unterschiedlichen Strukturen und Programme. Wie viele Gemeinden sind fast tot strukturiert worden und tot gemanagt worden und tot gemacht worden mit den Appellen. Eines brauchen wir, einen Blick auf Jesus. Nur auf Jesus. Was trägt denn? Was hält? Was motiviert? Was inspiriert? Was macht Sie glücklich? Was treibt Sie nach vorne, wenn Sie Jesus wiedersehen? Ganz normal. Der hat ganz Normale getan. Der hat gekocht. Hat kein Missionsteam gegründet für die Zielgruppe der 16,5 bis 17,8-Jährigen in der Großstadt oder sonst irgendwas Verrücktes. Sondern in ihrer Welt diente sie jetzt ihm mit dem ganz Normalen. Das war ihr Leben. Ach, was ist das schön. Herr Jesus, so bist du? Ja, so bin ich. Das wird ja eine lustige Woche, Herr. Ja. Ich bin nicht viel los, Herr, das weiß ich. Ich komme mitten in deine Fehlerliste hinein. Denke nicht, dass ich nicht handlungsstark sein könnte, in deiner Fehlerliste. Und ich bin in deinem Leben zu Hause. Rechne damit, dass ich mich ausbreite. Ich werde rumfuhrwerken. Manchmal wirst du begeistert sein und manchmal wirst du denken, das darf doch nicht wahr sein. Was erlaubt der sich denn hier? Der spielt sich hier auf, als wäre er der Chef.
Und dann komme ich immer mehr in die Rolle, die mir gehört. Du bist hier der Diener, der Türhüter, der Knecht. Mach du deinen Job und ich, der Hausherr, ich mach meinen. Herr, ich danke dir. Ich will antworten. Und sie und er diente ihm. Das wird eine gute Woche. Nicht fehlerlos, nicht sprachlos, nicht tatenlos. Voll von Jesus, von dem Jesus. Gott segne sie. Zum Gebet bitte ich sie aufzustehen. Dein Wort ist die Quelle. Dein Wort ist die absolute Quelle. Und in deinem Wort sehen wir dich immer wieder neu, Herr Jesus. Können unsere eigenen verblassten und auch verschrobenen und auch belasteten Jesusbilder wieder neu ausrichten an dem, was du uns vor Augen stellst, wer du bist. Danke dafür. Danke, dass so ein Andocken an der Quelle auch an diesem Morgen möglich war. Danke für diese zwei Zeilen, für diese zwei Verse. Danke für dein heiliges, gutes, unvergleichlich schönes Wort. Und dann danken wir natürlich, dass du das bist. Dass du es bist, der mitten in unsere Fehlerliste hineintritt. Anbetung sei dafür. Dass du es bist, der einfach sich in unserem Leben einnistet und zu Hause ist. Und dass deine Liebe es ist, die dir diesen Raum gibt in uns. Und wir danken dir von Herzen dafür, dass aus diesem dich sehen, dich erfahren, dich erleben, dann auch der eine Wunsch erwächst, dir zu dienen. Und jetzt kennst du alles, was in diesem Raum zusammen ist, an Hoffnungen, an Plänen, an Gedanken, an Daten, an Sorgen, an Terminen, alles, Herr. Und jetzt bitten wir dich, tritt du in unser Leben hinein. Mach dich breit in unserem Leben. Zeig dein Erbarmen. Und wir wollen gerne dir dienen. Du sollst in uns eine neue Diakonin, einen neuen Diakon gewonnen haben. Danke, dass du mit diesem Wort uns begleiten willst und dass du sehr wohl in der Lage bist, uns auch das eine und andere dieses Tages, dieses Gottesdienstes zu erinnern. Dein Geist wirke unter uns. Darum bitten wir. Wir bitten dich ganz besonders für die, die es schwer haben unter uns, deren Paket grenzwertig ist, dass du dich ihrer erbarmst und dass du auch in deiner großen Autorität die eine oder andere Hand ergreifst und handelst, so wie du es dir vorgenommen hast. Und wir bitten dich um deinen Segen für dieses Haus mit all dem, was hier läuft, auch an Tagungen. Bitten dich, dass deine Gnade nicht abreißt und dass dein Handeln erkennbar wird. Und wir danken dir, dass du auch in einem weiten Horizont dich um deine Gemeinde kümmerst. Dir sei sie ans Herz gelegt, du großer, gütiger Gott. Und du hörst uns, wenn wir von Herzen miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.